Und das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Freut mich, dass es jetzt endlich geklappt hat.
Hallo, hallo. Servus, Felix.
Ich grüße dich.
Hallo.
Servus. Erstmal, wie geht's dir?
Danke. Bis jetzt ganz gut. Dir?
Ja, super. Ja, man macht das Beste aus der Situation so ein bisschen raus, gell? Aber ja, hilft ja alles nichts. Ja, überraschende Nachricht war das ja mit dem Top Team Peking. Wollen wir als erstes mal ein bisschen darüber sprechen, wie kam es dazu, dass du dann tatsächlich jetzt für den Deutschland Cup mit dem Top Team Peking antrittst?
Ja, erstmal glaube ich, ist es eine einmalige Sache, aber eine sehr gute Angelegenheit. Und wir hatten uns entschieden, nachdem die U20-Maßnahme, ja auch die geplante U20-Maßnahme leider ausgefallen ist in der Schweiz, hatten wir nach Möglichkeiten ja, gesucht, was ist möglich, was können wir machen. Und da ist es uns eben dann irgendwann mal. Nachdem auch mehrere Nationen beim Deutschland Cup abgesagt haben, haben wir das dann diskutiert, ob es nicht machbar wäre und ob es nicht Sinn macht, eine junge deutsche Mannschaft, eine junge deutsche zweite Mannschaft zu stellen. Und ja, es ist, glaube ich, eine super Sache, dass es uns jetzt gelungen ist, dass zwei Mannschaften beim Deutschland Cup teilnehmen, zwei deutsche Mannschaften beim Deutschland Cup teilnehmen. Und ich denke mir, dass es eine sehr gute Gelegenheit ist, auch wie wir immer sagen beim Top-Team Peking, dass es eine gute Gelegenheit ist, eben weiterhin internationale Erfahrung zu sammeln und auch dann für die U20-Spieler im Hinblick auf die WM-Vorbereitung ist es natürlich eine super Sache, auf so einem hohen Level international Erfahrung zu bekommen.
Du hast jetzt gerade schon die ausgefallenen Maßnahmen für die U20 angesprochen. Stand dann da im Raum, dass man vielleicht mit einem reinen U20-Team am Deutschlandcup teilnimmt?
Nein, wir hatten ja vor ein paar Wochen genau die gleiche Mannschaft oder sagen wir zu 90% die Mannschaft auch in Füssen bei der Maßnahme vor Ort für 4 Tage. Und ich glaube, eine reine U20-Mannschaft wäre vielleicht etwas schwierig gewesen, aber so bestückt Hälfte, Hälfte mit U24 und U20, Hälfte, Hälfte. Haben wir gesagt, dass es so eigentlich die beste Lösung sein könnte.
Du hast jetzt gerade gesagt, du hattest die Spieler schon in der Maßnahme in Füssen mit dabei. Das heißt, das Team, was du jetzt dann begleitest beim Deutschlandcup, das ist für dich nicht gänzlich neu. Das gab es in der Zusammenstellung mit dir zusammen schon in Füssen.
Richtig, ja. Das war im Ende September hatten wir die Maßnahmen in Füssen und da haben wir mit dem Top-Team Peking 4 Tage trainiert und deswegen nicht neu.
Den Kader für das Top-Team, hast du den alleine zusammengestellt oder gab es da die Absprache mit Toni Söderholm? Wie lief da die Zusammenstellung des Kaders ab?
Genau, also das haben wir alle zusammen gestellt und da haben wir uns unterhalten, ob das jetzt der Toni Söderholm war, Christian Kühnert, Steffen Ziesche und ich. Wir haben so den Kader für die Mannschaft jetzt das Top Team Peking im Deutschland Cup zusammengestellt.
Wenn man sich den Kader des Top Team Pekings anschaut und auch in Ergänzung mit dem A-Nationalmannschaftskader, fällt auf, JJ Peterka vom EC Red Bull Salzburg, den vermisst man da gänzlich. Gab es da keine Freistellung von Salzburg oder was ist der Grund, dass ihr auf den verzichten müsst?
Hätten wir gerne dabei gehabt, den JJ. Aber leider ist es, ja, die österreichische Liga schiebt uns da einen Riegel vor.
Okay.
Jetzt gerade in der internationalen Pause, die Liga läuft in Österreich. Deswegen wollten sie kein zusätzliches Risiko eingehen und dann ihre Spieler eben für die Nationalmannschaften freistellen. Und irgendwo schade zwar. Aber ja, man kann es irgendwo verstehen, dass sie dieses große Risiko eben nicht eingehen wollen.
Wie bereitet man sich jetzt in so einer Situation, das ist ja auch für dich jetzt relativ neu und auch wahrscheinlich recht kurzfristig, Wie bereitet man sich jetzt so in so kurzer Zeit auf den Deutschlandcup vor? Ein Team, mit dem man nicht alle Tage zusammenspielt, vielleicht auch mal ein paar neue Spieler?
Ja, wir werden ganz kurz in, sage ich mal, drei Trainingseinheiten so viel wie möglich durchgehen. Werden einige Videos zeigen, aber ich denke mal, viele Sachen kennen die Jungs schon, eben auch aus den Maßnahmen aus der Vergangenheit. Und deswegen denke ich mal, wird es nur noch so eine kleine Auffrischung sein, gerade was das System anbelangt. Das Einzige, was man, glaube ich, sagen muss, dass mehrere Spieler überhaupt nicht im Trainingsbetrieb sind, ja, im organisierten Trainingsbetrieb. Und das, glaube ich, wird so die größte Herausforderung sein, die auf uns wartet.
Genau, zu dem Punkt hätte ich dann auch gerne, oder habe ich da auch noch ein paar Fragen dann später, wenn wir zur WM in Kanada dann kommen. Kurz zu dir, du hast 2008 eine aktive Karriere als Spieler beendet und bist dann relativ zeitnah 2010 schon ins Trainergeschäft eingestiegen. Wie kam es dazu und was hat dich zu dieser Entscheidung erstmal bewegt?
Ja, also ich wollte auf jeden Fall im Eishockey bleiben und irgendwo auch meine Erfahrung auch an die Spieler weitergeben. Das war so mein erster Gedanke. Und dann auch in verschiedenen Bereichen im Eishockey auch dazulernen, sei es im Management oder dann auch jetzt auf dem Eis. Man lernt jeden Tag dazu und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr aufregende Aufgabe und sehr interessante Aufgabe. Es wird nie langweilig und ja, besonders in so Zeiten, die wir jetzt gerade durchleben.
Gehen wir also auf deine Aufgabe als Nationalcoach ein. Wie sieht das für dich unter dem Jahr aus? Was sind deine Aufgaben? Womit beschäftigst du dich? Und vor allen Dingen, wie hat sich es jetzt seit dem Saisonabbruch im März oder dem Abbruch des gesamten Spielbetriebs im März, was hat sich verändert und wie hat es sich verändert?
Ja, also zuerst mal die Aufgaben. Die größte Aufgabe ist die Planung eben für die U20-Mannschaft, die Jahresplanung für die U20-Mannschaft anzugehen, die möglichen oder die besten Maßnahmen auszusuchen und dann auch zu terminieren. Dann ist es natürlich auch die Spielerauswahl, Spielerscouting, Spiele beobachten und auch dann die dementsprechenden Spieler. Ja, und dann versucht man eben die bestmögliche Maßnahme im normalen Leben rauszusuchen. Und ja, nach dem oder ja, ab dem Lockdown Mitte März war dann alles ganz anders und es war eigentlich ja fast nichts mehr planbar. Ja, also man musste irgendwo jeden Tag improvisieren und man hat immer irgendwelche neuen, ja, sage ich jetzt mal, Hindernisse vorgefunden, die man überwinden muss und auch dann angehen muss und versuchen muss zu lösen. Und deswegen, ja, gerade jetzt so die Phase ab dem Lockdown war natürlich nicht gerade einfach, aber ja, so wie auch jetzt, versucht man eben immer die beste Lösung dann auch für die Mannschaften und für die Spieler zu finden, sodass man ja dann doch die Spieler auch aufs Eis bekommt und irgendwo auf so wichtige Maßnahmen wie die WM vorzubereiten kann oder vorbereiten kann.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass eine deiner Aufgaben das Scouting ist. Wie betreibst du dieses Scouting momentan? Es wird nicht gespielt, es ist fast kein geregelter Trainingsbetrieb. Und auch schon in Anbetracht der WM dann im Dezember. Wie macht man das? Analysiert man alte Spiele oder ja, nimm uns da mal so ein bisschen mit.
Ja, also genau. Leider kann ich derzeit wenig Spiele ansehen. Also normalerweise bewege ich mich in der DL2, DL, auch Oberliga. Ich habe jetzt momentan eigentlich nur Spiele in der deutschen Nachwuchsliga beobachtet und da war ich in Ingolstadt und auch in Regensburg vor Ort. leider in Landshut noch nicht, in Landshut in meiner Heimat noch nicht, weil da das eben das Stadion auch noch umgebaut wird. Aber ja, also es ist nicht in dieser Anzahl, in der ich normal unterwegs bin am Wochenende. Ich schaue mir auch noch die U17-Liga an. Also von daher bin ich in einigen Ligen unterwegs und mache mir da meine Gedanken und versuche, dass ich einen guten Überblick bekomme und eben die Spieler scoute. Nur ja, jetzt im Moment hat sich das auf eine Liga beschränkt.
Sind jetzt bei deinen Scouting-Besuchen dir vielleicht noch mal so ein paar Spieler aufgefallen, die du vielleicht vorher noch gar nicht auf dem Zettel hattest oder schon auf dem Zettel hattest und jetzt gesagt hast, okay, und jetzt hat dadurch, dass sie spielen können, im Gegensatz zu den anderen, sind die jetzt weiter oben in meiner Liste?
Ja, es gibt schon den ein oder anderen Spieler, der dann im Ranking nach oben rutscht. Ja, das ist ganz klar. Aber ja, man darf nicht vergessen, also ich sage jetzt mal, die U20-WM ist schon noch ein viel, viel höheres Level als die deutsche Nachwuchsliga. Also das muss man schon irgendwo auch mit, ich sage jetzt mal, das Level U20-Weltmeisterschaft ist durchaus mit der DEL vergleichbar. Rein von der Schnelligkeit her, von der Intensität her, stellt da die Weltmeisterschaft bei der U20 der DEL nichts hinterher. Und ja, es ist halt nur, Hockey ist vielleicht noch in der DEL ein bisschen abgebrühter. Ist klar, es sind ältere Spieler, Profis unterwegs, die schon viele, viele Jahre auf dem Buckel haben. Aber jetzt rein von dem Level her ist es schon U20-WM mit der DEL zu vergleichen. Deshalb sollten eigentlich nicht zu viele Spieler aus den unteren Ligen kommen. Ja, das wäre der Optimalfall, aber ich versuche halt dann auch immer, die besten Spieler aus den unteren Ligen rauszufiltern.
Jetzt sind wir gerade schon beim Thema, dann machen wir da nahtlos weiter. Wenn wir über den WM-Kader dann für die U20-WM sprechen. Du hast jetzt gerade gesagt, du willst so viel wie möglich aus der DEL haben, weil das Niveau vergleichbar ist. Jetzt kann die DEL noch nicht spielen. Klar, es beginnt jetzt dann der Magenta Sport Cup. Wenn man aber in die unteren Ligen geht, in die DEL 2, die starten nächste Woche ihre Saison. Die sind schon komplett im Flow drin, genauso die Oberliga. Nimmt man dann vielleicht diese Ligen noch mehr unter die Lupe? Und weil, also meines Erachtens macht es ja Sinn, Spieler mitzunehmen, die komplett im Flow sind, die seit 3 Monaten schon mitten im Training stehen. Und wenn die WM losgeht, dann fängt die DEL ja hoffentlich gerade erst an.
Richtig, ja. Also, aber ja, zum Glück sind jetzt auch die Spieler, die in der DEL im Kader sind, sind die meisten in einem DEL-Kader, auch DEL-2-Kader vertreten mit einer Förderlizenz und dürfen jetzt auch spielen. Und das ist ganz, ganz wichtig und das tut ihnen auch mit Sicherheit gut. Deshalb glaube ich im Moment, wenn mich nicht alles täuscht, sind es nur 2 Spieler in der DL, die im Moment eigentlich nur trainieren
Anführungszeichen?
Anführungszeichen, genau so heißt. Und ich glaube, alle anderen sind oder freuen sich jetzt, wenn es auch in der DL2 demnächst losgeht.
Welche 2 Spieler sind das? Ich könnte auf Lukas Reichel und Tim Stützle tippen.
Richtig. Ja gut, Tim Stützle ist leider verletzt, ist an der Hand operiert worden. Ja, hoffen wir, dass er bald wieder fit wird. Und genau, ja, Lukas Reichel in Berlin mit den Eisbären ist im Moment auch, ja, die haben zwar Vorbereitungsspiele auch mit den Eisbären, aber die Liga wird noch nicht in Kürze anfangen in der DL. Von daher ist er noch im Trainingsbetrieb mit den Eisbären und hoffentlich dann auch im Vorbereitungsspielprogramm.
Wenn wir jetzt gerade schon bei Tim Stützle waren, du hast selber gerade gesagt, er wurde an der Hand operiert. Bist du mit ihm in Kontakt, ob du ihn dann mit nach Kanada nehmen kannst oder wird das wahrscheinlich oder eventuell sogar ausfallen, dass er gar nicht erst mitgeht?
Ja, ich bin da schon in Kontakt mit ihm und werde dann auch in den nächsten Wochen, wenn es wieder mal aufs Eis geht, bei ihm auch, werde ich mit ihm mehr in Kontakt treten. Aber ich glaube, man braucht jetzt erstmal Geduld, auch im November. Da muss man sehen, wie die ersten Schritte, welche Fortschritte er macht und wie der Heilungsprozess verläuft. Und ja, man darf da kein großes Risiko eingehen, ist auch klar. Er muss gesund sein, er muss sich fit fühlen und er muss vor allem vom Kopf her auch frei sein, sodass er die beste Leistung bringen kann. Aber es wird erst auch in den nächsten Wochen sich zeigen, ja, in welche Richtung es da geht beim Timmy.
Wenn wir zum Kader schauen, bis wann wirst du den Kader für die U20 WM nominieren? Die startet am 25. Dezember. Ihr reist, glaube ich, Mitte Dezember schon nach Kanada. Mhm. Ich glaube, Anfang Dezember ist sogar noch eine Maßnahme in Deutschland und dann geht's rüber, wenn ich da richtig informiert bin. Mhm. Wann wirst du dann den finalen Kader für die WM
nominieren? Ja, das wird dann jetzt schon Mitte November passieren. Wir fangen am 6. Dezember an, in Füssen zu trainieren mit unserem Trainingslager und mit dieser ganzen Corona-Test-Prozedur brauchen wir 7 Tage, ja, bis wir dann am 13., so ist es im Moment geplant, dann zusammen mit den Schweizern und Österreichern nach Edmonton fliegen. Und da müssen wir schon eben ja, mehrmals getestet sein und da sind wir dann ab dem Zeitpunkt, wo wir schon ins Flugzeug steigen, in dieser Bubble drin. Aber wir versuchen natürlich vorher auch in Füssen in der Vorbereitung so gut wie möglich abzuschotten und da ja, das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.
Wenn wir jetzt gerade schon von der Blase gesprochen haben, nimm uns mal ein bisschen so mit ins Hygienekonzept. Was passiert tatsächlich, wenn ein Betreuer, sei es ein Spieler, ein Trainer oder einfach jemand, der mit dem Team Kontakt hatte, positiv getestet wird, in der Vorbereitung, bei der WM, auf dem Weg, wie auch immer? Mhm. Was passiert dann?
Ja, also ich weiß noch nicht genau, ob dann das ganze Team in Quarantäne muss oder nur eben diese Kontaktpersonen ersten Grades. Das wird sich noch herausstellen, wie das dann gehandhabt werden muss, wie dann die Szenario aussieht. Im Fußball sieht man es ja auch, wenn ein Spieler positiv ist und alle anderen werden getestet und regelmäßig getestet, dann ist es ja auch nicht so, dass alle in Quarantäne müssen. So von daher müssen, glaube ich, dann auch die engsten Personen festgestellt werden und ja, dann kann es sein, dass mehrere in Quarantäne müssen, aber wie gesagt, wir kommen alle mit einem hoffentlich negativen Test nach Füssen, werden dann weiterhin getestet, 3-mal, glaube ich, weiterhin bis zum 13. Dezember und da sollte dann auch alles soweit sicher sein, dass wir mit mehreren negativen Tests dann eben ins Flugzeug steigen. Und klar kann immer was passieren, aber ich hoffe mal, dass wir das alles gut überstehen und auch sicher in Edmonton ankommen.
Das wünsche ich natürlich auch, dass da alles gut geht. Bevor wir jetzt zum nächsten großen Punkt kommen, würde ich dich ganz gern kurz auf JJ Peterka, Lukas Reichel und Tim Schützler ansprechen. Das sind natürlich 3 Ausnahmetalente, die ganz Deutschland dieses Jahr stolz gemacht haben. Das gab es so in der Form bei einem Draft noch nie. Wie hast du die 3 bisher erlebt? Und viel wichtiger, was traust du den 3 in der Zukunft zu?
Also ich habe sie so kennengelernt, dass sie alle 3 Riesen-Eishockeyspieler werden können und sehr gute Voraussetzungen mitbringen und das auch schon unter Beweis gestellt haben in der DL und auch bei der U20-Weltmeisterschaft. Alle 3 haben eine gute Leistung gebracht, wissen aber auch, wo ihre Punkte sind, die sie verbessern müssen, an die sie ansetzen müssen, wo sie die Hebel ansetzen müssen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass alle 3 Da braucht man, glaube ich, kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich denke, dass wir alle drei in der NHL früher oder später sehen werden.
Das wäre natürlich phänomenal mit den Spielern, die wir sowieso schon drüben haben. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, was mich enorm interessiert, wie du dazu stehst, weil man hört ja viel von den Leihgeschäften von der DEL Richtung DEL2 oder auch ins Ausland. Und es fällt auf, dass es Spieler sind wie Patrick Reimer, Moritz Müller, Marcel Müller, Spieler, die etabliert sind, die schon Erfahrung gesammelt haben, und jüngere Spieler, zum Beispiel in München, ein Luca Zitterbart oder auch Nicolas Appendino, die bleiben im Verein, die machen nur Trainingsbetrieb und Testspiele, gehen aber nicht richtig in den Wettkampf rein. Würdest du als Nationaltrainer dir wünschen, dass eher so diese jüngeren Spieler, die sich noch entwickeln müssen, in die DL2 wechseln würden als Leihgeschäft?
Ja, klar, kann man als U20-Trainer das nicht leugnen, dass man eher gerne die jüngeren Spieler sehen würde. Ja. Aber grundsätzlich kann ich auch die sogenannten etablierten Spieler aus der DL gut verstehen. Die Jungs, die wollen einfach spielen und die haben das Herz am richtigen Ort und die sind heiß drauf, wollen in den Wettkampf und suchen den Wettkampf. Und da kann ich es gut verstehen. Ich glaube, ich würde das Gleiche machen, ja, wenn ich an ihrer Stelle wäre. Ich würde auch versuchen, eben einen Verein zu finden, mit dem ich Punktspiele bestreiten kann. Aber grundsätzlich denke ich schon, ja klar, wäre es wünschenswert, wenn jüngere Spieler jetzt gerade in dieser Phase mehr gepusht werden. Ja. Aber es kann immer noch, sage ich jetzt mal, es findet schon statt, es passiert, aber es kann durchaus noch mehr sein.
Wenn man jetzt hat, was würdest du jetzt den Spielern, die jetzt gerade nur im Trainingsbetrieb und Testspielbetrieb sind, den jungen Spielern, was würdest du denen jetzt momentan als Tipp so mit auf den Weg geben?
Ja, ich habe zu meinen Spielern gesagt, zu meinen U20-Spielern, dass sie unbedingt versuchen müssen, einen Verein zu finden, der dann am 6. November in die Punktspielrunde reingeht und dass sie Punktspiele bekommen, dass sie diesen Wettkampfcharakter eben am eigenen Leib verspüren, weil es doch ganz anders ist, als wenn man nur ständig trainiert. Ja. Ein Wettkampfcharakter bringt dich weiter und du verbesserst dich im Endeffekt auch dann letztendlich durch Punktspiele, durch wichtige Spiele. Und ja, das habe ich meinen Spielern auf den Weg gegeben. Und ja, es ist aber nicht so einfach, dass eben alle dann einen Platz finden. Ja. Und von daher, die Jungs, die einen Verein gefunden haben oder auch Förderlizenz von einem Verein bekommen haben, die jetzt in die Punktspielrunde gehen, die werden davon profitieren.
Bevor wir das uns jetzt dann auch alle ins wohlverdiente Wochenende ein bisschen verspätet verabschieden, habe ich noch drei kleine Sachen. Ich habe eine These aus dem DEB-Podcast tatsächlich gehört, die ich so einfach mal an dich weiterleiten möchte. Erfolg ist die Entwicklung der jungen Spieler und nicht der Sieg.
Ja.
Wie als U20-Nationaltrainer, wie stehst du zu dieser These?
Also, als U20-Trainer wird man schon an Erfolgen oder dann auch an Siegen gemessen. Ja. Ich kann mir als U20-Trainer, glaube ich, wenig zuschreiben, wenn wir nur gut spielen, aber trotzdem am Ende des Tages verlieren und vielleicht dann absteigen, ja. Von daher ist natürlich wünschenswert, wenn junge Spieler in jüngeren Jahren so entwickelt werden, dass eben der Sieg oder die Siege nicht im Vordergrund stehen, sondern hauptsächlich die Spielerentwicklung. Wenn es dann weiter nach oben geht, jetzt gerade in meinem Bereich U18, U20 oder dann zu den Profis, dann sind schon Siege wichtig. Ja? Und dann geht es eigentlich nur noch dann geht es eigentlich nur noch über gewonnene Spiele. Klar heißt es dann auch von verlorenen Spielen oder Spielen, wo man irgendwo was Negatives erlebt hat, muss man lernen und lernt man viel draus. Aber grundsätzlich, je höher es raufgeht, desto wichtiger sind Ergebnisse.
Und als nächstes dann, der DEB ist ja schon stark dabei, mit Powerplay 26 der U21-Regelung in den Top-Ligen. Wenn du könntest, an welcher Stellschraube der Nachwuchsentwicklung würdest du beim DEB noch so ein bisschen drehen, damit das alles noch besser läuft?
Ich würde mir wünschen, also DEB, ich bin jetzt seit einem Jahr da oder seit gut einem Jahr beim DEB, muss sagen, der DEB versucht viel, ja, also, und auch tritt in Kontakt mit der DEL, mit der DEL2 und das, ich sage jetzt mal, die Zusammenarbeit wird besser, ganz klar, aber es geht nicht von heute auf morgen, dass Schwung junger Spieler oder verstärkt junge Spieler reinkommen in die Liga. Von daher glaube ich, muss Weg gefunden werden, zusammen alle drei Ligen oder beziehungsweise DEB, DEL2 und DEL, dass eben gerade die Jungs, die uns auch letzte Saison so viel Spaß gemacht haben, dass mehr Jungs aus dem Kaliber oder aus der Altersklasse in die DEL reinkommen. Und ich glaube, das würde uns allen, dem deutschen Eishockey, einen riesen Schub geben und würde uns alle wahnsinnig freuen, wenn wir mehr junge Spieler sehen würden und sehen könnten. Aber wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, das sind schon irgendwo die Hebel so angesetzt, dass es hoffentlich weiter in die richtige Richtung geht.
Ja, und dann dafür ganz wichtig ist natürlich dann auch bald ein geregelter Spielbetrieb, auf den wir alle hinfiebern. Du hast ja das Glück, dass du zumindest bald wieder an der Bande stehen darfst und zumindest ein paar Spiele sehen darfst, ja, als Coach. Ja. Bevor ich dich jetzt wirklich letztendlich ins Wochenende dann verabschiede, würde ich von dir gerne noch deine Traum-Top-6 erfahren. Und dann bist du auch schon entlassen.
Meine Traum-Top-6, mit denen ich gespielt habe?
Nee, dürfen alle bekannten Spieler, also dürfen alle Spieler sein. Du darfst mit denen gespielt haben, Weltstars, okay. Mir ganz gleich, Männlein, Weiblein. Gibt keine Regeln.
Okay. Muss ich jetzt kurz überlegen. Traum Top 6. Ja, ist jetzt keine einfache Frage, die man so schnell aus der Hüfte schießt, sage ich jetzt mal. Aber ich würde da doch bei den deutschen Spielern bleiben. Und zwar hinten würde ich Peppi Heiß nehmen als Torwart. Dann Verteidiger würde ich Mirko Lüdemann wählen. Und ja, vergiss ich wieder bestimmt den einen oder anderen wichtigen, aber ich denke mal, okay, Jörg Meyer. Es waren beide Spieler, mit denen ich in Köln eine Meisterschaft gewinnen durfte. Dann im Sturm meinen guten Freund Daniel Kreuzer, mit dem ich auch länger zusammengespielt habe. Mhm. Und einen weiteren Stürmer würde ich dann wählen, einen Marco Sturm, mit dem ich auch bei der Nationalmannschaft zusammenspielen durfte. Und wir hatten auch lange Jahre eine Trainingsgruppe in Landshut. Und wir sind immer noch, ja, gut befreundet, haben Kontakt. Und ja, Marco würde ich auch als Stürmer gerne neben mir sehen. Ja. Und die Jungs Daniel und Marco würden mich bestimmt mitziehen müssen.
Ja, aber eine fantastische Top 6. Ich habe ja schon so für mich die Idee gehabt, weil jeder hat bei uns so eine Top 6 zusammengestellt. dass wir das irgendwann mal probieren, dass genau diese Top 6 alle aufs Eis gehen und ein Turnier zusammenspielen. Ja, wäre fantastisch. Tobias, ich danke dir für deine Zeit, auch wenn es ein bisschen später geworden ist, aber letztendlich haben wir es hinbekommen. Vielen, vielen Dank. Und dann drücke ich dir natürlich für den Deutschlandcup in Krefeld die Daumen und dann auch natürlich für Kanada. Und das Wichtigste, bleibt alle gesund. Das ist die Hauptprämisse, dass überhaupt irgendwas geht. In dem Sinne, bleibt gesund und viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate.
Ebenfalls auch an euch und die Zuhörer alles Gute. Und ja, wichtig ist, dass wir immer im Kopf oben halten und uns nicht ja, irgendwie unterkriegen lassen. Und ja, es kommt auch irgendwann wieder hoffentlich eine normale Zeit. Und dann sehen wir uns alle wieder gesund wieder, hoffentlich. Ciao.
Genau.
Okay.
Damit schönes Wochenende dir. Ciao.
Ebenfalls. Tschüss. Ciao.